Vom ersten Schritt bis zum Schlüssel in Ihrer Hand. Sinan Natscher ist das Fundament für Ihre Immobilienträume. Mit Erfahrung, Sorgfalt und Herz begleitet er Sie beim wichtigsten Kauf Ihres Lebens. Wort, Wert, Wohnen. Der Podcast für eine sichere Baufinanzierung.
Es ist an der Zeit, wieder eine neue Folge Wort, Wert, Wohnen zu hören. Und dass ihr diese gleiche Entscheidung getroffen habt, zeigt es mir, weil ihr seid ja da. Ihr könnt uns ja hören und ihr habt mal wieder auf Play geklickt und darüber freuen wir uns sehr. Wir haben heute wieder einen Gast hier bei uns im Studio und den möchte ich jetzt erstmal begrüßen. Und zwar ist das der Jan Lange. Lieber Jan, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ja,
und der Sinan ist natürlich auch da.
Genau.
Der darf nicht fehlen, der ist auf dem Cover drauf. Oh. Und bist du doch.
Ja,
und jetzt bist du hier und es gibt keinen Unterschied. Du siehst genauso gut aus wie auf dem Cover, siehst du heute wieder. Ich habe gedacht, ich starte mal mit einem Kompliment bei dir.
Immer diese Blumen, ne?
Ja. Wie lange kennt ihr euch schon, ihr beiden?
Mittlerweile, ich muss mir jetzt zurückzählen.
Grob.
Sechs.
Oh, das ist schon eine lange Zeit.
Ja. 6 Jahre
mittlerweile. Hat euch die Region zusammengebracht oder wie? Die Verbundenheit hier, oder?
Also im Berufskontext ist das ja bei uns sehr, sehr wahrscheinlich, dass ein Baufinanzierer irgendwann mal auf einen Makler trifft. Ne? Also besteht eine statistische Wahrscheinlichkeit.
Ja, ne? Genau. Ja.
Und wir haben halt diverse Kreuzungen in unserer Tätigkeit gehabt. Und dann merkst du natürlich irgendwann nach einer Zeit an den Gesprächen, mit dem der Gegenüber von dir dann ist, ob das halt in der Zusammenarbeit halt irgendwie harmonisch ist oder nicht, ob man sich gut versteht. Und das hatten wir ja schon. Gut verstehen finde ich unheimlich wichtig.
Ja.
Und das ist einfach so in unserer Tätigkeit im Alltag dann passiert. Und seitdem, ja,
läuft. Super. Ja, so muss das sein. Dann möchte ich aber direkt mal auf den Jan ein bisschen eingehen und mal deine Maklertätigkeit.
Ja, selbstverständlich.
In den Vordergrund rücken sozusagen.
Deswegen sind wir heute hier,
oder? Ja, ist das eine herausfordernde Zeit im Moment? Oder findest du es eigentlich okay? Oder ist es wie immer? Oder hat sich was verändert? Oder?
Ich finde eigentlich nicht. Also ich bin momentan sehr zufrieden, es funktioniert und ich sehe jetzt eigentlich auch nicht die Gründe, warum man sich da großartig Sorgen machen muss. Klar, es hat sich jetzt ein wenig was verändert, auch mit, das ist natürlich dann insofern eigentlich eher wieder der Bereich von Sinan mit den gestiegenen Zinsen, das wirkt sich ja auch dann unmittelbar immer auf den Markt da aus und man hat ein verändertes Umfeld in diesem Bereich gehabt, dass die Leute auch erstmal überlegt haben, kaufe ich oder warte ich erstmal nochmal ab, schaue mir das an, wie sich alles weiterentwickelt, aber das hat sich jetzt auch wieder ein klein wenig gesetzt und insofern ist jetzt aktuell die Lage nicht so, dass ich mich darüber beschweren könnte.
Ich glaube, es ist vielleicht auch gerade in diesem Maklerberuf so ein Mindset-Ding. Weißt du mal, ich finde, man kann immer alles sagen, dass alles schwierig ist und alles herausfordernd ist, aber wenn man sich sagt, weißt du was, ich fokussiere mich jetzt mal aufs Positive, such mal die positiven Argumente für mich selber auch und für die Kunden, dass es dann einfacher ist.
In jedem Falle. Das gilt, glaube ich, nicht nur für den Maklerberuf, sondern ich glaube, das ist eine allgemeine Einstellung, die man hat und sicherlich gibt es immer wieder Punkte, wo man den Kopf in den Sand stecken könnte und sagt, das ist alles so schwer und wir haben hier wahnsinnig große Herausforderungen. Sicherlich gibt es dann aber auch Punkte, wo man optimistisch an die Sache herangehen kann, sich das anschaut und sagt, wir haben aber auch auf der anderen Seite große Chancen und es ist ja trotzdem immer noch eine sehr gute Marktphase momentan. Die Leute kaufen und es spricht ja auch aufgrund der Zinslage nicht wirklich viel dagegen. Wenn ich überlege, wie die Zinsen vor 20 Jahren waren, dann kann ich nicht so wirklich nachvollziehen, dass man sich da jetzt momentan so drüber aufregt.
Und Sinan hat letztens ein Argument gesagt, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Natürlich stehen ja auch die hohen Mieten in Relation.
Auf jeden Fall. Also dieser Wechselprozess, Miete zahlen oder Baufinanzierungsrate ist in vielerlei Sicht mittlerweile wirklich schon nah beieinander in den Gesamtkosten. Und noch ein anderer Fakt mit rein. Die Rate von heute ist ja nicht die Rate von morgen. Ja. Heute fühlen sich 1.000 Euro viel an, in 10 Jahren halt nicht mehr.
Ja.
Und das hat ja mittlerweile auch noch einen anderen Effekt. Nicht nur die Altersvorsorge oder den Schutz des eigenen Haus, sondern auch Kostensteigerungen zu vermeiden. Ich gebe mal 2 Beispiele. Das eine, keine steigende Miete, sauber kalkulierte Baufinanzierung, hat tendenziell keine Ratenveränderung, wenn du das Konzept vernünftig durcharbeitest und viele Risiken quasi einplanst. Das zweite ist, du hast Kostenkontrolle über die Nebenkosten. Das ist bei einer Wohnung mit einer Hausverwaltung ja gar nicht immer gegeben. Du hast einen indirekten Einfluss. Das heißt, bei einem Haus könnte ich sagen, ich stelle den Energievertrag um, ich kümmere mich um meine Wohngebäudeversicherung, ich fange an, das zu optimieren. Und da haben wir tatsächlich mal bei einem Podcast gesprochen mit der Dara Energy. Na, stimmt. Ja, ja, klar. Ist ein bisschen her. Da sind wir sehr tief auf dieses Thema eingegangen, wie wertvoll das eigentlich ist, dass du diese Kontrolle darüber hast. Mhm. Das heißt, das ist sogar ergänzend dazugekommen in der jetzigen Zeit, dass es dich vor Kostensteigerungen schützen kann. Disclaimer und in Klammern nochmal. Klar musst du Investitionskosten in der Zukunft berücksichtigen, keine Frage, ne? Aber es bietet dir Kontrolle über deine Kostenstruktur, wenn du da sauber aufstellst.
Wie wichtig ist so ein gutes Netzwerk in deinem Beruf zu haben und was macht dich erfolgreich am Ende?
Ja, ich glaube, Leute, mit denen man zusammenarbeitet und bei denen man weiß, mit denen arbeite ich gut zusammen, sind immer sehr wichtig. Mhm. Das heißt, ich bin ja in meiner Arbeitsleistung, weiß ich, dass ich das gut machen kann. Ich berate den Kunden und ich habe meine eigene Sorgfalt da drin. Aber es gibt ja viele Punkte, wo ich auch auf andere Parteien angewiesen bin. Mhm. Und insofern ist für mich wichtig, ist, dass auch dort gute Leistungen und gute Arbeit gemacht wird. Was dann natürlich dazu führt, dass auch ein Netzwerk ganz wichtig für mich ist, weil das einfach große Vorteile bringt, wenn ich weiß, dass der Notar auch diese Sache dann bearbeitet und es nicht auf dem Tisch liegt, dass alle anderen, mit denen ich zusammenarbeite, beispielsweise, wenn es jetzt darum geht, dass ein Energieausweis erstellt werden muss, wenn man das weitergibt und weiß, okay, diese Sache wird auch bearbeitet und bleibt nicht erst noch 5-6 Wochen auf dem Tisch und wir können nicht starten, weil kein Energieausweis vorliegt, dann ist das, glaube ich, schon eine Grundlage und macht, denke ich mal, allen Spaß, egal in welchem beruflichen Kontext man ist, wenn man sich darauf verlässt, dass die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, auch gut arbeiten und sorgfältig. Ja.
Ich will es mal als Journalist und außenstehende Partei ein bisschen zusammenfassen. Es gibt in diesem ganzen Konstrukt rund um Immobilien, um Immobilienkauf, Finanzierung, Notar, all möglichen Dinge, die jemand, der das macht, machen muss. Und der hat mit den unterschiedlichsten Personen zu tun. Es gibt gewisse rechtliche Vorgaben, die in Bezug auf diese einzelnen Parteien vorhanden sind. Es gibt da zum Beispiel so ein paar Dinge, die man aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machen darf. In dem ganzen Konstrukt kommt es aber natürlich trotzdem vor, dass wenn ich jetzt ein Haus kaufen will und bei dir als Makler bin, ich dann irgendwann sagen muss, okay, ich brauche jetzt einen Finanzierer, da muss ich zu dem gehen, ich brauche jetzt einen guten Notar, so und so. Und das heißt, es ist in der Sache an sich ja schon so, dass ich mit unterschiedlichsten Personen zu tun habe, sozusagen. Aber es gibt rechtliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Ihr dürftet jetzt zum Beispiel nicht alles einfach miteinander tauschen. Und denen sagen, guck mal, da oder miteinander reden. Das sind so die Dinge, die eingehalten werden müssen. Ich finde, das ist für die Hörerinnen und Hörer ganz wichtig, das zu wissen, dass das auch gemacht wird, um einfach mal so zu sagen, auch mit meiner Anmoderation, warum ich sie so gewählt habe. Weil ich glaube, wenn man das dann einhält und wenn man dann einen vernünftigen Weg miteinander findet, dann hat man eben genau dieses Netzwerk, wo man demjenigen, der es eigentlich auch braucht, vernünftig sagen kann, hier, du musst dahin gehen, jetzt nicht sagen zum Sinan, sondern einfach nur, du brauchst jetzt einen Baufinanzierer, du brauchst jetzt einen Notar, du brauchst jetzt das. So, das ist, glaube ich, zur Einordnung
ganz wichtig. Genau, das ist richtig. Ja, ich meine, am Ende kann ich ja auch nur meine Empfehlungen aussprechen. Ja. Der Kunde muss ja dann selbst entscheiden, ob er jetzt zu dem Baufinanzierer geht, ob er den Energieausweis da beantragt, ob er diesen Notar wählt. Ich kann immer dann nur sagen, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, weil ich über die ganzen Jahre festgestellt habe, dort funktioniert es. Man nimmt sich der Sache an und es wird auch aufgenommen und vernünftig gearbeitet. Aber letztendlich liegt die Entscheidung ja bei jedem Kunden für sich, ob man diese Empfehlungen annimmt oder ob man vielleicht selbst auch einen anderen kennt und sagt, ich möchte es lieber mit dem zusammen.
Und der Kunde will ja Empfehlungen.
Ja, also in der heutigen Zeit mehr denn je. Ja. Also das haben wir ja auch oft besprochen, dass eigentlich der Bedarf und der Need am Markt, also aus meiner Sicht noch nie so hoch war wie jetzt, dass du einen Spezialisten brauchst, dass du einen Zugang brauchst. Die eine Empfehlung, das ist eine Empfehlungsgeschwindigkeit, aber ich muss sagen, in unterschiedlichsten Ebenen, ob das ich spreche jetzt mal aus dem Privaten, ein Handwerker, ein Elektriker, oder ich sage, ich brauche jemanden, der kennt sich mit Telekom irgendwie gut aus. Also ich gehe viel mehr diese Wege, also wo ich sage, ich brauche eine Empfehlung, das wäre total nett, irgendwie einen Erfahrungswert zu haben. Gleichwohl haben wir aber immer den gleichen Sprech, also auch wie ich spreche. Ich kann dir das empfehlen, aber ich kann dir den Ablauf, das kann ich dir nicht garantieren, wie es dann auch ist. Ich sage das auch immer bewusst, weil das hat auch so ein bisschen was mit Verlagerung der Verantwortung, glaube ich, zu tun, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Und in unserem Kontext, also in, ich sag mal, Überschrift, in Zusammenarbeit zwischen Makler und Baufinanzierer, das sind zwei unterschiedliche Bindungen, die du zu den Menschen aufbaust. So, du baust ja mit deinem Baufinanzierer eine sehr vertrauensvolle Ebene nach einer Zeit auf. Ne? Das ist ja so transparent, was man alles bespricht, in der Lebenssituation, mit allem drum und dran. Und da muss Neutralität, die Datenschutzthemen zu 100% eingehalten werden. Das ist alles viel zu wichtig dafür. Ne? Und Und das muss ich sagen, ist auch ein Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man auf solche Sachen einfach achten sollte, aber auch gleichwohl keine Sorge haben sollte, weil es gibt ja auch zum Beispiel diverse Strukturen, wo das ja sogar so gebaut ist, aber die müssen auch gewisse Regeln einfach einhalten.
Ich könnte mir mal vorstellen, dass man als Makler auch viel über die Leute erfährt, oder? Die Interesse haben beziehungsweise.
Ich würde sogar sagen, das ist extrem wichtig, ja, ne? Weil ich denke, es ist ganz entscheidend, dass wenn die Leute auf mich zukommen und möchten ihre Immobilie kaufen, dann ist es für viele ein Schritt, den ich nur einmal im Leben gehe. Also im besten Fall.
In den meisten Fällen.
Ich möchte mir ein Einfamilienhaus kaufen und ich für meinen Teil würde nicht mit meiner Leistung zufrieden sein, wenn ich sage, ich nehme mich auch nicht den Leuten an. Mhm. Als Makler habe ich ja insofern eine besondere Situation, dass ich ja als Vermittler agiere zwischen der Verkäuferseite und der Käuferseite. Das heißt, ich bin für beide zuständig. Mhm. Ich muss auch in beiden Interessen handeln. Ich habe für beide eine Verantwortung.
Ist beim Notar ja auch so, finde ich übrigens super, dass das so ist.
Genau, ja, das ist richtig. Und das habe ich ja als Makler auch. Mhm. Und insofern ist es da wichtig, dass ich bei beiden Parteien auch verstehe, was sind denn die Hintergründe? Denn es ist bei jedem etwas anderes. Selbst wenn man jetzt die Kategorien, ich sag mal, groß unterteilen kann und sagt, eventuell ist der Verkaufsgrund eine Scheidung, ist der Verkaufsgrund eine Erbschaft oder weil man sagt, vielleicht möchten wir uns irgendwann mal im Alter umorientieren, dass man schon vorsorgt, wir kaufen uns ein Bungalow, wir ziehen irgendwo hin, wo man mal im betreuten Wohnen dann in die Zukunft blicken kann und haben nicht noch den großen Garten, um den wir uns irgendwann vielleicht nicht mehr kümmern können. Und diese ganzen Punkte muss ich verstehen, damit ich auch eine Arbeitsweise bringen kann, dass die Leute damit zufrieden sind.
Dass du deinen Job machen kannst einfach, ne? So wie du, was du selber für Werte hinterlegst, was du machen willst und wie du es machen willst, ne? Ja, verstehe ich. Verstehe ich total. Ist es so, dass der gleiche Schlag Menschen eigentlich immer zum oftmals gleichen Lebenszeitpunkt dieses Thema angeht? Überlege ich gerade. Es ist ja so, dass ganz, ganz junge Menschen irgendwie so denken ist oder junge Familien. Ja, obwohl doch, wenn so die Kinder.
Tatsächlich immer aus der gleichen Situation. Also, das ist der Bärenanteil, ne?
Ja.
Ich gebe dir mal ein Beispiel. Die Standardsituation, die ich als Baufinanzierer habe, ist Familie, Kind auf dem Weg, Familie, ein Kind da, zweites Kind kommt und dann kommt der Veränderungsdrang wegen der Fläche.
Wir wollen Garten, möglichst großen Garten.
Genau, Garten, Freiraum, eigenes Zimmer.
Bis es 30 Mal gemäht wurde, dann auch ein kleinerer Garten hätte es auch getan.
Voll. Aber egal. Das ist tatsächlich ganz, ganz oft und da korrigiere mich, wenn ich da nicht richtig liege und mit wachsender Erfahrung und Veränderung der Lebenssituation und du jetzt nachher in 200 Quadratmeter wohnst und man ist dann nur noch zu zweit, weil die Kinder sind groß, sind raus, da stellt man sich ja vielleicht die Frage, was soll ich mit der großen Bude? Mhm. Also auf zwei Etagen, nicht ebenerdig, nicht barrierefrei.
Das ist dann der nächste Peak, wenn es dann an Immobilien verkaufen geht, nachdem die Kinder aus dem Haus sind.
Ja, oder? In der Regel. Also tatsächlich, also in der heutigen Zeit mehr Wechselgedanke als in Anführungsstrichen Generation davor. Dann merke ich eigentlich eher, ich möchte da bleiben. Mhm. Und ein anderer Case, den wir auch oft in der Praxis haben, ist auch Veränderung vom Haus, Veränderung von der Wohnung. Also die haben schon gekauft und denken, das geht eigentlich gar nicht, das zu verändern. Mhm. Und dann verändert man das doch, weil man auf einmal hört, ja, das geht ja doch. Mhm, ich verkaufe mein Haus zum Beispiel mit einem Makler zusammen, begleite das professionell, weil da muss ich sagen, dieser Ablauf, ne? Da musst du extrem fit für sein, das eine gewisse Zeit gemacht haben, ein Koordinationstalent haben und vor allem Menschen auf der anderen Seite, auf die du dich verlassen kannst.
Ja, du brauchst ja glaube ich, viele Sachen, ne, einfach, ne, wenn ich mir so dann vorstelle, wenn so ein Makler so ein Exposé von so einem Hausmann macht, der ist ja auch darauf angewiesen, dass er ganz viele Sachen bekommt, ne, also dass er zugearbeitet wird und dann auch noch versteht, wie er es präsentiert.
Da gibt es tatsächlich große Unterschiede. Also ich hatte schon Klienten, die haben mir einen ganzen Ordner mitgegeben und es war jede kleine Abrechnung, jeder Kassenbon, wo nur mal irgendwie ein neuer Siphon in einem Badezimmer gekauft wurde und alles war dokumentiert und auf der anderen Seite gab es auch schon Extreme, wo nichts vorgelegen
hat. Wir haben keinen Grundriss.
Genau, und beides ist machbar. Natürlich ist der erste Weg für mich erstmal weniger Arbeit, weil ich dann diese Mappe auf dem Tisch liegen habe und kann mir das alles digitalisieren, kann damit auch arbeiten. selbst wenn aber nichts da ist, kann ich ja auch damit arbeiten, weil ich weiß, wo kann ich mir das beantragen. Dann dauert es halt ein klein wenig, wenn ich eine Bauakteneinsicht nehme, aber das ist für mich auch irgendwo selbstverständlich, dass ich alle Unterlagen vorliegen habe. Und wenn es dann am Ende in den Verkauf geht, brauche ich ja früher oder später diese Unterlagen sowieso, weil die Leute bei ihrer Bank finanzieren und die Bank diese Unterlagen sehen möchte.
Ja.
Und insofern ist, dass die sorgfältig machen muss, ist es dann sicherlich ein Unterschied darin, wie lange es dauert, bis alle Unterlagen verfügbar sind und über was für ein Objekt wir überhaupt sprechen, weil auch da ja die Unterlagen variieren. Es ist, macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt ein Einfamilienhaus habe oder nur eine Wohnung, dann ist es auch in der Beschaffung nochmal einfacher, weil ich bei einer Wohnung, die jetzt in einem größeren Mehrfamilienhaus liegt, oftmals eine Verwaltung darüber geschaltet habe und ich mich als Makler sofort auch mit der Verwaltung in Verbindung setzen kann und dort einige Unterlagen anfragen kann. Das habe ich jetzt bei einem Einfamilienhaus ja klassischerweise nicht. Das heißt, ich muss in Anführungsstrichen mal den offiziellen Weg gehen und dann über städtische Ämter mir diese Unterlagen organisieren.
Ja. Wisst ihr, was ich an dem Job auch noch cool finde? Nehmen wir mal an, der Dirk kauft sich einen Billardtisch. Ja, der will einen Billardtisch haben und der kauft sich dann einen ganz teuren Billardtisch und der Typ, der mir den Billardtisch verkauft hat, mir einen Billardtisch verkauft. Ja, so. Und ich denke am Ende so, ah, okay, jetzt habe ich zwar einen Billardtisch, aber ob ich so viel Geld. Also bei Makler ist es so, du machst ja beide Parteien glücklich.
Ja.
Das finde ich, und auch ohne Diskussion, ohne dass man darüber nachdenken könnte, glücklich, weil am Ende ist es so, die einen wollten das Haus verkaufen und die anderen wollten was Schönes haben. Ich finde, die Konstellation ist ja, die hast du ja nicht so oft. Manchmal kaufst du ja auch Sachen, wo der eine dann kauft von dem anderen und dann der andere ein gutes Geschäft machen wollte und man, klar, Win-Win ist immer schön, ja, wenn es klappt, aber hierbei klappt es ja auf jeden Fall.
Ja, du Dick, ich habe da eine kleine Anekdote, die jetzt vielleicht genau in diese Kerbe reinschlägt, ist ungefähr ein halbes Jahr her, da war ich unterwegs und stand, zufällig bin ich an dem Haus vorbeigekommen, was ich schon verkauft hatte. Und das hat eine junge Familie gekauft, damals, als sie es gekauft haben, noch kinderlos. Und ich habe die dann vor dem Haus getroffen. Sie haben mich sofort eingeladen. Ach, lange, kommen Sie rein. Wir zeigen Ihnen das. Als Sie das Haus gekauft hatten, war es auch noch viel zum Renovieren und allem. Und ich hatte gesehen, Sie haben ein kleines Kind. Der Garten ist jetzt in einem vollkommen neuen Licht erstrahlt. Sie waren glücklich damit. Und da geht mir natürlich dann auch als Makler das Herz auf. Ich weiß, da habe ich wirklich eine Zukunft geschaffen und diese junge Familie ist glücklich mit dem, was sie gekauft hat. Und das ist für mich persönlich viel mehr wert als alles andere.
Ich finde sowas immer besonders wichtig, muss ich sagen. Also immer, wenn es um Geld geht und darum, dass man was kauft und so, und auch wenn es so ein bisschen in so wichtige Lebensabschnitte reingeht. Weißt du, ein Billardtisch ist jetzt, wird jetzt nichts verändern, aber so ein Haus verändert schon was.
Ja, voll. Das ist ja, also bei uns ja durchgehend im Happy-Modus. Mhm. Also jetzt mal aus meinem und seinem Blickwinkel. Ne? Mhm. Bei mir fragt jemand an, der freut sich, dass er was gefunden hat. Dann freut er sich, dass er das Finanzierungszertifikat bekommt. Dann freut er sich, dass er zur Besichtigung geht. Dann freut er sich, dass er seine Kreditgenehmigung kriegt. Dann freut er sich, dass die Beurkundung kommt. Dann freut er sich über seinen Einzug. Dann freut er sich über seine Monetisierung. Also ich muss das sagen, jetzt aus meiner Brille, deswegen liebe ich auch so sehr, was ich tue, weil du wirklich nur im Positivschwung bist, die ganze Zeit, dauerhaft. Ne? Das ist eine ganz, ganz tolle Aufgabe, ist ja aber auch in der Aufgabe des Maklers sehr, sehr ähnlich. Ne? Also meistens sind die Beweggründe positiv, für einen Kaufinteressenten sogar immer positiv, weil das einfach eine Lebensveränderung ist. Und ich finde das unfassbar wertvoll, dass wir so eine Art Tätigkeit haben. Man schimpft das ja auch dann immer Vertrieb im Fachjargon. Wo ich es aber nicht so wirklich irgendwie als Vertrieb sehe.
Ja, also das ist das, was ich meine.
Das ist natürlich ist das irgendwo in der Beratung ein Verkaufsprozess, den du drin hast. Ne? Aber es fühlt sich nicht so an, weil
ja, ich finde,
es
gibt den Unterschied, dass du manchmal Bedürfnisse wächst, um ein Produkt zu verkaufen, und hierbei ist das Bedürfnis aber ja schon da, richtig, weil ja erstmal das Bedürfnis ist. Das steht ja am Anfang.
Ja,
finde ich, ist der Unterschied.
Voll. So. Das ist einfach nur super.
Als Makler ist es ja immer so die Sache, fokussiert man sich auf Regionalität oder sagt man sich auch, ich will das gar nicht? Wie ist bei dir?
Also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, einen Umkreis zu haben, in dem man sich auskennt. Ich bin in Dortmund aufgewachsen, unser Büro ist in Lünen. Das heißt, ich kenne diesen Umkreis hier sehr gut. Ich glaube, es wäre für mich nicht sinnvoll, schon alleine aus ganz einleuchtenden Punkten wie jetzt der Strecke, wenn ich Besichtigungen hinter Köln mache und fahre da für jede Besichtigung 2-2,5 Stunden hin.
Ja.
Leuchtet jedem ein, dass das irgendwie nicht so wirklich das Wahre ist, aber es gehört ja auch noch mehr dazu. Ich kenne bei den Verkaufsobjekten, die ich habe, kenne ich das Umfeld. Gut, ich kenne es jetzt natürlich nicht immer für ganz Dortmund auswendig, sondern ich muss halt schauen, dass man sich das für jedes Objekt ja dann auch selber immer aneignet. Aber ich weiß, wo hier Schulen sind. Ich kenne die Nahverkehrsanbindung auch, vor allem, um das dann den Klienten, die kaufen möchten, mit auf den Weg zu geben und denen sagen zu können, das Kind kann hier zur Schule gehen, gibt es mehrere Grundschulen, die Verkehrsanbindung ist gut, die Nahverkehrsanbindung ist gut und sie haben hier auch Einkaufsmöglichkeiten, sie sind schnell in der Stadt und ja, das ist, glaube ich, schon dann sinnvoll, wenn man das in einem Gebiet macht, in dem man da auch selber eine so gute Grundkenntnis darüber hat, dass es ausreichend ist, dann danach noch ein bisschen zu recherchieren.
Man kann Informationen googeln über die Region, aber man kann es auch in sich wissen, weil man da groß geworden ist, weil man da immer schon war. Das ist ein Unterschied.
Ja, genau. Ich glaube, das kennt ja jeder, dass man auch mit seiner Stadt so ein bisschen was verbindet und dann auch weiß, wie ist vielleicht der Charakter und wo fühlen sich die Leute wohl. Und das hatten wir ja auch eingangs besprochen. Es geht ja für mich auch darum, dass ich verstehe, wie sind die Leute charakterlich strukturiert und was passt zu denen. Ich möchte ja niemanden etwas verkaufen, von dem ich weiß, das möchte er nicht haben. Ich möchte das in den Leuten nicht irgendwie andrehen oder aufschwatzen, sondern die Leute kaufen etwas, wo ich eine große Verantwortung habe, weil es ein sehr emotionales Thema ist und vor allem ja auch eine Tragweite sehr groß. Das heißt, die Leute, die etwas kaufen, treffen da eine Entscheidung für die nächsten Jahre, vielleicht sogar für den Großteil ihres Lebens. Und da ist es dann einfach wichtig, dass man ja auch ein Gespür dafür hat, wie ist hier das Umfeld, fühlen die Leute sich da wohl.
Sina, wolltest du nicht mal irgendwie, hast du nicht mal drüber nachgedacht, auch Makler zu werden oder war das nie ein Thema?
Tatsächlich nicht. Ne? Also
wolltest du einen also Teil, davon?
Nein, ich habe einen Teil meiner Vita, ist ja damit bestückt, bedingt durch die Tätigkeit natürlich viel damit Kontakt haben, dass Menschen irgendwie ihre Lebenssituation verändern wollen. Aber ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, wie man strukturell arbeitstechnisch funktioniert. Für mich ist eine Baufinanzierung planbar tatsächlich. Auch mein Kundenzugang ist planbar. Mhm. So verrückt, wie das klingt. Aber wenn du mich heute fragst, Sian, wie viele Häuser finanzierst du nächstes Jahr, kann ich dir das zu 100% beantworten. Mhm. Und ich halte diese Zahl ein. Mhm. Wird gemacht. Mhm. Also man versteht, wie das vom Grundsatz funktioniert. Ne? Das wird im Maklerwesen sicherlich auch möglich sein. Aber es ist eine ganz andere Art der Arbeit. Also ich habe bei mir eine sehr feste Abfolge von Prozessen. Ne? Und da korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Im Maklerwesen ist doch schon die Individualität ein bisschen größer, kann man sagen.
Ja, also in jedem Falle, weil ja auch jeder Klient ist anders und genauso ist jede Immobilie ja auch anders, die ich verkaufe. Das heißt, ich muss ja auch dort dann immer darauf eingehen, muss mir diese Unterlagen zusammensuchen und das ist von dem ganzen Arbeitspensum her natürlich deutlich aufwendiger, weil viel noch mit dahinter steckt. Das heißt, es ist, glaube ich, in der Grundsätzlichkeit zwar dieselbe Branche, aber die Jobs an sich
doch ziemlich unterschiedlich
sind schwierig tatsächlich zu vergleichen.
Auch ganz, ich finde auch sehr schwierig, das voneinander abzugrenzen, weil die Vorbereitung der Unterlagen, ne, die ist ja nahezu identisch, also von dem Paket, was wir benötigen, so gesehen. Ne? Der Prozess bis hin zu, wann fällt eine Entscheidung, der ist völlig anders, also wer kommt wann zum Einsatz, so gesehen. Für mich ganz schwierig auseinander zu differenzieren und auch gar nicht so einfach zu beantworten, muss ich sagen.
Ja, ist schwierig. Ja, ich darf auch mal schwierige Fragen stellen.
Mir war schwierig. Ja, du hast auf jeden Fall geschafft.
Okay, also ich glaube, wir haben mal so ein bisschen reingeschnuppert. Bei Sinan haben wir noch mehr erfahren, wie er so tickt. Beim Jan jetzt mal auch von Anfang an mal gehört, wie so die Welt hier in der Region rund ums Maklersein praktisch auch, wie es da tickt und worum es geht. Und ich glaube, wir haben einen guten Eindruck bekommen davon. Möchte mich bedanken, dass wir hier so ein tolles Gespräch wieder führen konnten. Lieber Jan, danke schön, dass du da warst.
Ich möchte mich auch bedanken. Ja. Ihr habt hier ein großartiges Studio. Es macht immer Spaß, euch zuzuhören. Vielen Dank für die Einladung.
Ah, sehr schön. Das haben wir eben gesagt, dass er das am Ende nochmal sagen soll.
Ja, klar. Ja. Steht auf dem Skript.
Dafür habe ich immer ein Wasser bekommen. Ja,
danke schön, dass du da warst und danke, dass ihr zugehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Danke. Ciao, ciao.
Diese Folge Wort wert Wohnen ist zu Ende. Die Tür ist aber noch lange nicht zu. Abonnieren Sie jetzt den Podcast von Sinan Natscher, um keine Episode zu verpassen. Weitere Infos rund ums Thema Baufinanzierung finden Sie in den Shownotes.